Ja, für die Predigt habe ich überlegt, was soll ich predigen? Und normalerweise halte ich eine Predigt, wie Gott aus zu wenig mehr als genug macht. Aber weil das ja heute ein Missionsgottesdienst sein soll, dachte ich, Mensch, das darf ja nicht nur Ermutigung sein, das muss ja auch ein bisschen Herausforderung sein. Ne? Und was ist herausfordernder als das liebe Thema Geld? Aber keine Angst, es geht heute nicht nur um Geld, sondern um das Thema Leben mit Mehrwert. Und da spielt Geld natürlich eine Rolle, weil man Geld am einfachsten zählen kann, aber nicht nur hoffentlich. Ein reicher Mann lag im Sterben und er hatte sich zum Vorsatz gemacht, dass er sein ganzes Vermögen ins Grab nehmen möchte. Also bestellt er kurz vor seinem Tod seinen Arzt, seinen Anwalt und seinen Pfarrer zu sich und gibt jedem von ihnen 50.000 Euro. Und jeder von ihnen, der Arzt, der Anwalt und der Pfarrer, müssen ihm versprechen, dass sie bei der Beerdigung das Geld ins Grab mit hineinlegen. Und am Grab stehend legen dann tatsächlich alle drei jeweils einen Briefumschlag ins Grab. Auf dem Heimweg nach der Beerdigung fängt der Pfarrer bitterlich an zu weinen. Der gesteht dem Anwalt und dem Arzt: Ich habe schwer gesündigt. Ich habe nur 40.000 Euro ins Grab hineingelegt. Die übrigen 10.000 Euro, die braucht unsere Gemeinde so dringend für einen neuen Altar. Da meint der Arzt: Ich habe ehrlich gesagt nur 30.000 Euro ins Grab gelegt. Die übrigen 20.000 brauchen wir für neue Geräte in der Klinik. Der Anwalt erwidert: Also meine Herren, ich bin schockiert. Natürlich habe ich dem Verstorbenen über die volle Summe einen Scheck ins Grab gelegt. Es ist vielleicht auch eine Offenbarung über die Berufsstände, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine Offenbarung über uns selbst. Wie viele Menschen leben ihr Leben lang nur für sich und merken nie, dass sie nichts von dem mitnehmen werden. Und trotzdem versuchen sie, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen, Werte zu schaffen, die sie irgendwie überdauern. Und die Frage ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, ein Leben mit Mehrwert zu führen? Und wenn ja, wie? Und ich möchte heute in der Predigt einen kurzen Bibeltext mit uns besprechen, der aus der Bergpredigt stammt. Jesus erklärt in der Bergpredigt allen, die seine Jünger werden wollen, folgende Sache. Im Matthäusevangelium, Kapitel 6, von Vers 19 bis Vers 21, sagt er: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus beginnt in Vers 19 mit einem Verbot und einer Beschreibung, die vielleicht letztlich so eine Art Begründung für dieses Verbot ist. Er sagt: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Jesus fordert alle heraus, die ihm nachfolgen wollen: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Wörtlich heißt das: Schätzelt nicht für euch Schätze auf der Erde. Von welchen Schätzen spricht Jesus hier? Ich denke, damals hatte Jesus sicherlich so etwas wie kostbare Kleidung im Blick, vielleicht besondere Harze, Öle, Edelsteine, Edelmetalle. Und heute würde man vielleicht sagen, das sind sowas wie Designerklamotten, ein Luxusauto, vielleicht eine Luxusimmobilie, ein Smartphone, brauchen wir auch nicht zum Überleben, theoretisch. Wertpapiere, vielleicht Geld. Schätze sind wertvolle Dinge, die über das Lebensnotwendige hinausgehen. Und ich denke, selbst wenn wir in Deutschland vielleicht an der Armutsgrenze leben, dann wissen wir, was Jesus hier meint. Denn wir alle besitzen mehr als das, was wir zum Überleben zwingend notwendig haben. Und vielleicht sagst du: Moment mal, verbietet Jesus uns, wohlhabend zu sein? Vielleicht sogar reich zu sein? Ich denke nicht. Also wenn wir in den Text schauen, da wird ja nicht gesagt, dass wir nicht reich sein dürfen. Wir sollen nur nicht Schätze sammeln. Es liegt in der Natur des Menschen, alles Mögliche zu sammeln und anzuhäufen. Und das können wir schon bei kleinen Kindern beobachten. Wir denken unser Leben meistens nur aus dieser diesseitigen, irdischen Perspektive und deshalb versuchen wir, unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und dann, so gut wie wir eben nur können, diesen unseren vielleicht hart erkämpften Wohlstand irgendwie so gut wir können abzusichern. Ja, frei so nach dem Prinzip, Einnahmen maximieren, Ausgaben minimieren. Und dann arbeiten wir und sparen und investieren und kaufen und versichern. Und das ist an sich ja auch gar nicht verkehrt. Problematisch wird es, wenn wir versuchen, mit allen Mitteln wohlhabend und reich zu werden. Wenn das zum obersten Ziel in unserem Leben wird. Wenn das fast zum Gott, zum bestimmenden Element in unserem Leben wird. Und darüber spricht Jesus hier. Jesus spricht hier nicht darüber, dass wir alle unseren Lebensalltag bestreiten müssen, um überhaupt irgendwo von leben zu können. Ja, da gibt es in der Bergpredigt ja einen schönen anderen Text, ein paar Verse weiter, wo Jesus sagt, wenn wir Gottes Reich zum obersten Prinzip in unserem Leben machen, dann wird Gott selbst für uns sorgen und uns alles zum Leben Notwendige schenken. Aber Jesus kritisiert eben das Streben über das Lebensnotwendige hinaus, Wohlstand und Reichtum mit allen Mitteln anzuhäufen. Und das Problem liegt nicht im Wohlstand oder im Reichtum an sich, sondern in der Tatsache, dass alle irdischen Güter vergänglich sind. Und Jesus ermalt dieses Problem mit ein paar starken Bildern. Er spricht hier von Motten, die Kleidung zerfressen, von Rost, das Metall zersetzt. Und selbst wenn man vielleicht so ein Edelmetall hat wie Silber oder Gold, die rosten ja normalerweise nicht, ja, auch die können verloren gehen, zum Beispiel durch Diebstahl, sagt Jesus. Und vielleicht sagen wir, ja, Mensch, dafür haben wir ja Versicherung. Ne? Wir sichern das einfach ab. Wir schließen eine Versicherung ab. Und dann sind wir safe. Ja? Dann kann uns, selbst wenn jemand was stiehlt, dann ist das ja da abgesichert. Die Frage ist natürlich, okay, von welchem Geld bezahlen wir die Versicherung? Tendenziell von dem Vermögen, das wir versuchen abzusichern. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin clever, ich bin ein kluger Anleger, ich bin ein kluger Investor, ich kriege das alles so angelegt und abgesichert, dass sich das Geld sogar vermehrt und nichts verloren geht. Dann kann ich sagen, gratuliere, ja, schön, dass du das so gut hinkriegst, aber hast du schon herausgefunden, wie du das Geld dann in den Himmel überweist, in das ewige Leben? Eins ist sicher, wir werden alle genauso nackt und blank aus dieser Erde scheiden, wie wir hineingekommen sind. Und Jesus, er macht seine Jünger darauf aufmerksam, dass alle Mühe, alle Eifer, alle Schlauheit, die wir einsetzen, um auf dieser Erde wohlhabend und reich zu werden, letztlich eine Verschwendung ist, eine Vergeudung, weil es keinen bleibenden Wert hat, sondern vergänglich ist. Kinder, hat jemand von euch einen Hamster? Okay, ich sehe ein Meerschweinchen, ja. Ich weiß nicht, haben Meerschweinchen auch ein Hamsterrad? Aber ich habe gehört, Hamster lieben Hamsterräder. Und sie verbringen wohl auch sehr viel Zeit da drin, manchmal sogar zur wenigen Freude der Leute, die das dann nachts hören müssen, weil Hamster, glaube ich, nachtaktive Tiere sind. Also stellt euch so einen Hamster im Hamsterrad vor. Ja? Er liebt sein Hamsterrad, er verbringt viel Zeit da drin. Die Frage ist, wie weit kommt er mit seinem Hamsterrad? Tendenziell nicht weit. Also gar nicht weit. Er bleibt eigentlich immer auf der gleichen Stelle. Egal wie schnell er rennt, egal wie langsam er rennt, egal ob er vorwärts oder rückwärts rennt, er bleibt immer an dieser einen Stelle. Dieses Hamsterrad ist eigentlich nur ein, ich sag mal so, fieser Trick von uns Menschen, ihn bei Laune zu halten, während er eigentlich im Knast sitzt. Ja, also dieses Hamsterrad ist ein billiger Ersatz für ein Leben in Freiheit, wofür der Hamster ja eigentlich gemacht ist. Ne? Und wenn du nur für Geld verdienen lebst, vielleicht um ein Haus zu bauen, ein tolles Auto zu fahren oder alle deine Händeverträge zu bedienen und vielleicht möglichst ein großes Erbe zu hinterlassen, dann führst du ein Leben im Hamsterrad. Du vergeudest dein Leben. Du verfehlst den eigentlichen Sinn deines Lebens. Dann zahlst du vielleicht viel Mehrwertsteuer, aber du lebst nicht mit Mehrwert. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie viel du verdienst oder wie viel du auf deinem Konto hast oder wie viel du ausgibst. Es geht darum, ob das dein Lebensziel, ob das dein Lebensinhalt ist. Es gibt reiche Leute, die Jesus treu und hingegeben nachfolgen und die ihr Leben nicht für Reichtum vergeuden. Aber es gibt leider auch viele arme Menschen, die ihr ganzes Leben darauf verschwenden, irgendwie ein bisschen reicher und etwas wohlhabender zu werden. Zum Beispiel viele dieser Eltern von moldawischen Kindern. Sie opfern ihre Kinder, sie opfern deren Perspektive, die Zeit mit denen einfach dafür, um ein paar Euros mehr zu verdienen, wenn sie im Ausland sind. Wenn du nicht sicher bist, ob du dein Leben verschwendest, dann kannst du so eine einfache Rechnung machen. Ja, rechne einfach alles zusammen, was du wirklich zum Leben brauchst. Und dann schau, was du sonst noch so ausgibst. Und diese Dinge, die du über das, was du zum Leben so brauchst, für die du Geld ausgibst, das sind normalerweise die Dinge, die dir wichtig sind, die wertvoll für dich sind. Und dann überleg, welche dieser Dinge sind wirklich wertvoll? Oder sind das einfach Dinge, die früher oder später wertlos sein werden? Und ich hoffe und bete, dass Gott mir und dir zeigt, wo wir unser Leben vergeuden für Vergängliches. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich will mein Leben nicht mehr vergeuden. Und wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann bedeutet das nicht nur aufzuhören, dein Leben zu vergeuden, sondern anzufangen, dein Leben richtig zu investieren. Und das ist auch der zweite Punkt. Investiere dein Leben in ewige Werte. Jesus sagt, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Jesus setzt den ersten Satz dem zweiten gegenüber. Sammelt euch Schätze im Himmel. Wenn Jesus hier vom Himmel spricht, dann meint er nicht den Himmel, den wir vielleicht so sehen. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Er meint auch nicht irgendeinen Ort im Universum, ja, sondern er spricht von dem Ort der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Der Ort, an dem Gott vollkommen herrscht, wo Gottes Wille Realität geworden ist. Ja, wo wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist der Ort. Es ist der Ort, wo Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit zur Vollendung kommen. Es ist der Ort, wo kein Tod ist, kein Leid, keine Sünde, sondern ewige Freude, Friede und Liebe. Dort ist alles beständig, alles ewig, alles unzerstörbar. Aber dort gibt es eben auch keine Möglichkeit, aus eigener Kraft hinzukommen. Und die entscheidende Frage ist, wie sammle ich Schätze im Himmel? Jesus beschreibt an dieser Stelle nicht so genau, aber aus dem Zusammenhang der Bergpredigt, aber auch an anderen Stellen, wo Jesus das sagt, da macht er ein paar Hinweise. Er sagt zum Beispiel, gib Almosen im Verborgenen, dann wird dein Vater es dir vergelten. Bete zu deinem Vater im Verborgenen, dann wird es dir vergelten. Faste im Verborgenen, dann wird dein Vater es dir vergelten. Also Jesu Anspruch an alle, die ihm nachfolgen wollen, ist ein sehr hoher. Aber der Zuspruch der Gnade Gottes ist noch viel größer. Kurz gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen, wird er, unser himmlischer Vater, uns großzügig dafür belohnen. Wer Jesus bedingungslos nachfolgt, erwirbt sich damit einen ewigen, kostbaren Schatz im Himmel. Ich denke da zum Beispiel an das Gleichnis von den treuen Knechten. Jesus erzählt das in Matthäus 24 und 25. Und dort betont Jesus, dass er jedem seiner Jünger besondere Gaben gegeben hat, besondere Fähigkeiten, die er treu und verantwortungsbewusst verwalten und gebrauchen muss. Und am Ende werden diejenigen, die das tun, die Knechte, die treu sind, reich belohnt, während der eine, der das nicht tut, sondern seine Gabe quasi versteckt, vergräbt, hart bestraft wird. Oder ein anderes Beispiel, der Hausverwalter in Lukas 16. Jesus lobt sogar den untreuen Hausverwalter und sagt, es ist gut, dass der das zu ihm zur Verfügung stehende Geld so gebraucht hat, dass er ein höheres Ziel erreicht. Er sagt in Vers 9, Lukas 16, Vers 9, sagt Jesus zu seinen Jüngern, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Also kurz gesagt, will Jesus seine Jünger lehren, investiert euer vergängliches Geld in das Reich Gottes, damit es euch ewigen Nutzen bringt. Investier dein Leben in ewige Werte. So lebst du mit Mehrwert. Und du denkst vielleicht, okay, heißt das jetzt, dass ich mir den Himmel kaufen kann? Das meint Jesus hier nicht. Niemand von uns hat den Himmel verdient. Wir kommen alle allein aus Gnaden dorthin. Aber Gott ist so gut zu uns, dass er sogar uns dafür belohnt, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen und ihm konsequent nachzufolgen. Ich denke, ihr kennt alle ein paar große Männer und Frauen Gottes, die wirklich Unglaubliches geleistet haben. Vielleicht in der Mission, vielleicht in der Gemeindearbeit, vielleicht für arme Menschen, Menschen in Nöten. Auch die Bibel ist ja voller solcher Heldengeschichten oder die Kirchengeschichte. Und ich kann das auch nur sehr empfehlen, sich immer wieder auch solche guten Vorbilder zu nehmen, vielleicht sich die Zeit zu nehmen, so eine Biografie mal zu lesen, sich inspirieren zu lassen von dem, was Menschen bereit waren, für Gott zu tun. Also mich ermutigt das immer sehr. Aber ich habe auch festgestellt, gerade zum Beispiel, wenn man so tolle Missionarsgeschichten erzählt, dass man so als normaler Christ in der Gemeinde dann vielleicht denkt, oh nein, das sind die Helden, ja, die können sowas, ja, die machen das, die reißen da Bäume aus und versetzen Berge und so weiter. Aber ich mit meinem schwachen und kleinen Glauben, vielleicht ja, meinen geringen Möglichkeiten und ich weiß es nicht, was kann ich schon machen? Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass man dann so entmutigt ist und denkt, ja, die Glaubenshelden, die können das, aber wir ja nicht. Und deswegen möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen von einem Mann, der in einer kleinen Gemeinde in Boston war und dort Dienst getan hat. Und nach der Predigt kam er dann zu seinem Pastor und sagt, Pastor, ich würde auch mal so vollmächtig predigen wie du, aber ich kann nicht predigen. Nicht einmal auf der Gebetsstunde. Und auch sonst kann ich, glaube ich, wenig in der Gemeinde machen. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der zwei linke Hände oder so, ich weiß es nicht. Ne? Also der war ziemlich deprimiert. Und der Prediger, der kannte wahrscheinlich den Bruder ganz gut und er nickte ganz verständnisvoll und dann sagte, ja, was kannst du denn machen? Und so überlegt dieser Mann, dachte er. Und vielleicht dachte er schon an den leckeren Sonntagsbraten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt er, okay, ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, ich kann jeden Sonntag auf meinem Tisch zwei Teller mehr draufstellen und vielleicht zwei junge Männer, die auf der Durchreise sind, einladen, um mit mir zusammen zu Mittag zu essen. Der Pastor sagte, ja, ist gut, das ist ja auch etwas, mach mal. Und so macht es der Mann, 30 Jahre lang. Und in dieser Zeit sind viele junge Männer, die auf der Durchreise gewesen waren, vielleicht die Gemeinde besucht haben, die er dann eingeladen hat, mit ihm zu Mittag zu essen, durch sein Haus, in sein Haus gekommen. Und das Spannende war, dass er in diesen persönlichen Gesprächen vielen von ihnen weiterhelfen konnte. Manche sind zum Glauben gekommen, durch seinen Einfluss. Andere wurden ermutigt, vielleicht Geschäftsmänner mit einem Reich Gottes Herzen zu werden. Manche sind Missionare geworden. Und am Ende, als er gestorben war, gab es einen riesigen, langen Zug zum Friedhof. Es waren 150 Männer gekommen. Alles Männer, in deren Leben dieser einfache Mann aus Boston einen besonderen Einfluss geübt hatte. Und sie kamen, um ihn zu ehren, weil er sich die Zeit genommen hatte, zwei Teller mehr auf den Tisch zu stellen, sie einzuladen und einfach für sie da zu sein. Es ist eine kleine Geschichte. Ich glaube, jeder von uns kann zwei Teller mehr auf seinen Tisch stellen. Vergeude dein Leben nicht für vergänglichen Reichtum, sondern investiere dein Leben in ewige Werte. Folg Jesus bedingungslos nach, konsequent, leidenschaftlich. Wie kann das sein? Zum Beispiel, indem wir vor allen Dingen unser Vertrauen auf Jesus richten, dass er allein dich retten kann, dass er allein dir ewiges Leben schenkt. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, kannst du heute hier und jetzt treffen. Es ist der erste und ich glaube der entscheidendste Schritt zu einem Leben mit Mehrwert. Aber es gibt noch viele Möglichkeiten. Vielleicht sagst du, ich habe diese Entscheidung getroffen. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, in Leben mit Mehrwert zu investieren. Indem wir zum Beispiel Jesus vertrauen, dass er uns schon alles geschenkt hat, was wir brauchen. Wenn du dir vielleicht Sorgen machst, wie es jetzt weitergehen soll. Gott ist bei dir. Er wird dir helfen, wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Er wird dir helfen, auch wenn er es manchmal anders macht, als du es vielleicht dir so vorstellst oder als du es erwartest. Folg Jesus nach, indem du ihm gehorchst, auch wenn es dich etwas kostet. Nachfolge ist immer auch eine Machtfrage in unserem Leben. Es ist die Frage, wer hat die höchste Autorität? Herrscht Jesus in deinem Leben oder machst du, was du für richtig hältst? Ist vielleicht sogar das Geld der Gott und das Geld entscheidet darüber, was möglich ist und was nicht möglich ist. Folg Jesus nach, indem du deine Gaben und Fähigkeiten einsetzt. Wir sind alle verschieden, aber das ist gut so. Und die Frage ist nur, wo kannst du mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten dich einbringen? Wo ist vielleicht dein Platz? Wo ist der nächste Schritt für dich? Gott hat ein besonderes Ziel mit deinem Leben. Sei und werde der Mensch, zu dem Gott dich eigentlich gemacht hat. Können Jesus nachfolgen, indem du dich in Menschen investierst. Ich glaube, Menschen sind das Wertvollste überhaupt, weil sie wirklich ewig leben werden. Wenn wir daran glauben, dass Menschen auch nach dem Tod weiterleben, dann gibt es nichts auf dieser Welt, das so wertvoll ist, vor allen Dingen Ewigkeitswert hat, wie Menschen. Wenn du dich in Menschen investierst, dann investierst du in ewige Werte. Menschen, die du vielleicht zum Glauben führst. Deine Kinder, denen du hilfst, Jesus kennenzulernen, aber vor allen Dingen auch zu Menschen, zu Männern und Frauen zu werden, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln in dieser Gesellschaft. Indem du in Menschen investierst, die vielleicht am Rande stehen, die verachtet werden, die vielleicht für die Gesellschaft keinen großen Wert haben. Gott liebt sie und wenn du ihnen diese Liebe bringst, dann investierst du in ewige Werte. Jesus erfordert seine Jünger heraus, ihr Leben nicht zu vergeuden, sondern in ewige Werte zu investieren. Die erste Begründung liegt in der Qualität des Schatzes selbst. Ist es vergänglicher Reichtum oder sind es ewige Werte? Und die zweite Begründung gibt Jesus am Schluss. Und die hat es nochmal ein bisschen in sich. Jesus sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus, er verknüpft unseren Schatz, egal ob er vergänglich oder unvergänglich ist, mit unserem Herzen. Die Frage ist, was bedeutet das? Was meint Jesus, wenn er vom Herzen des Menschen spricht? Also das Herz steht ja in unserer Kultur eigentlich so für die Gefühle. In der Bibel haben die Bibel hat ein anderes Verständnis vom Herz. Es geht auch um Gefühle, aber nicht so sehr. Das Herz ist eher das Zentrum des Menschen. Weniger seine Gefühle, mehr sein Wille, sein Bewusstsein, sein Denken, sein Entscheiden, sein Entschlossensein. Und vielleicht könnte man das sogar besser übersetzen, ja, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Kopf sein. Also das ist vielleicht sogar die bessere Übertragung von dem, was Jesus hier meint. Und die Frage ist, wo hast du gedacht, oder die Frage, die uns vielleicht also daran erinnert, ist, wo hast du gedacht oder womit hast du gedacht, als du das getan hast? Ja, das ist ja auch so eine Frage. Und das ist die Frage letztlich nach dem Herzen. Ja, was war das eigentlich für eine Entscheidung, die wir da getroffen haben? Es geht um die Sinn, um unseren Sinn, um unsere Prioritäten, was uns wirklich wichtig ist, wonach wir uns richten und wonach wir entscheiden. Und während der Schatz für die Werte in unserem Leben steht, das, was uns wertvoll ist, sei es das Materielle oder das Immaterielle oder auch das Geistliche, Jesus sagt also, dass die Werte in deinem Leben automatisch die Prioritäten deines Lebens bestimmen, nämlich was dir wichtig ist und wie du dich entscheidest. Und interessant ist, dass Jesus nicht sagt, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Ich weiß nicht, ob das eure erste Assoziation war, also bei mir war das so. Also nicht, wo deine Prioritäten sind, wird dein Schatz sein. Das ist ja, was heute eigentlich so üblich gesagt wird, vielleicht auch ein Lebensratgeber, die sagen, also überleg dir, welche Prioritäten du setzen wirst und dann investiere da rein. Jesus, der geht sogar einen radikalen Schritt weiter. Er sagt, investiere und dann wird es für dich wichtig sein. Das ist eine feine Nuance, aber die macht, glaube ich, sehr viel aus. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Pastor Johnny Hunt leitete über 30 Jahre eine Gemeinde in Woodstock in den USA. Und sie ist in der Zeit seines Dienstes von ungefähr 200 Mitgliedern am Anfang seines Dienstes auf etwa 10.000 Mitglieder angewachsen. Und als er seinen Dienst begann in dieser Gemeinde von 200 Mitgliedern, dann war das keine neu gegründete Gemeinde, sondern das war eine Gemeinde mit Geschichte. Ja, er war noch jung, aber die Gemeinde war schon 75 Jahre alt. Und in diesen 75 Jahren hatte die Gemeinde nie einen Missionar ausgesandt, sie hatte nie eine Gemeinde gegründet. Das war einfach eine ganz normale, durchschnittliche Landgemeinde. Und er war jung und unerfahren, aber es war ihm wichtig, dass die Gemeinde sich eben weitete und weiterging. Und er wusste nicht, wie. Und dann kam er auf diesen Vers: Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und er sagte, in dem Moment, wo er das zum wahrscheinlich tausendsten Mal las, wurde ihm auf einmal bewusst, dass er immer falsch rum gedacht hatte. Und er sagte, okay, richtig rum heißt das, ich investiere und dann ist es wichtig für mich. Und dann ermutigt er die Gemeinde, die vorher noch nie etwas mit Mission zu tun hatte, und sagt, schaut mal, wir wollen $5.000, das war damals eine relativ große Summe, wir wollen $5.000 jetzt in die Mission spenden. Und er sagt, und als sie diese $5.000 gespendet hatten, dann war auf einmal das Eis gebrochen mit dieser ganz normalen Durchschnittsgemeinde. Auf einmal redeten sie nicht nur über Mission, sondern sie waren ein Teil von Mission geworden. Sie warteten nicht, bis ihnen Mission so wichtig war, dass sie da etwas mal spendeten, sondern sie spendeten und dann wurde es wichtig für sie. Sie wollten dann auf einmal wissen, was passiert denn jetzt mit unseren $5.000? Und mittlerweile ist die Gemeinde sehr stark gewachsen. Und sie unterstützt hunderte von Missionaren rund um den Globus. Sie haben über 100 neue Gemeinden gestartet in den USA, aber auch weltweit. Und das alles begann mit dieser einen Entscheidung zu sagen, wir investieren diese $5.000 und dann wird es uns wichtig sein. Und vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, ja, ich will Jesus nachfolgen. Ja, ich will mein Leben nicht vergeuden. Ich will ein Leben mit Mehrwert, aber du weißt nicht wie. Wie soll das aussehen? Vielleicht bist du auch unentschlossen. Und wisst ihr, nichts ist schwieriger als der erste Schritt. Aber das, was dir wertvoll ist, das wird auch wichtig für dich sein. Ich möchte dich einladen, heute einen Anfang zu machen, einen ersten Schritt. Und der kann ganz verschieden aussehen. Aber triff heute die Entscheidung zu sagen, ich möchte in ewige Werte investieren. Und dann wirst du wahrscheinlich ganz schnell erleben, das ist fast schon wie so ein Kreislauf, und das sehen wir auch immer wieder bei unseren Freiwilligen. Wenn die einmal aufs Missionsfeld gegangen sind und, ich sag mal so, in Afrika Blut geleckt haben, im Sinne von Mission erlebt haben, gesehen haben, was für einen Unterschied das macht, dann sind die wie auf Drogen. Ja? Die gehen da immer und immer wieder hin oder fahren woanders hin oder spenden oder schließen Patenschaften ab und so weiter. Das ist gar kein Thema mehr, weil sie gemerkt haben, wie wertvoll das ist. Sie haben investiert und dann ist es wichtig für sie. Ich weiß nicht, was heute für dich der erste Schritt sein kann. Vielleicht ist es eine Spende für Mission. Aber es kann noch ganz was anderes sein. Wie ich schon sagte, Menschen, Investition in Menschen ist die wertvollste Investition. Vielleicht ist es der Teenager in deiner Nachbarschaft, der vielleicht zwischen allen Stühlen sitzt, weil die Eltern sich gerade getrennt haben und der weiß nicht, bin ich jetzt schuld daran oder nicht. Und du nimmst dir einfach Zeit und isst ein Eis mit diesem Teenager oder lädst ihn mal ein und sprichst mal einfach freundliche Worte. Ich garantiere dir, auf einmal wird dich dieses Kind, dieser Teenager interessieren. Investiere in Menschen. Vielleicht kann das auch was ganz Praktisches sein. Ja? Du übernimmst mal den Putzdienst hier in der Kirche. Und ich vermute, du wirst die Gemeinde auf einmal mit ganz anderen Augen sehen. Investiere dein Leben. Investiere deine Zeit, deine Kraft, deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Geld. Investiere dich in das Reich Gottes. Und dann wird es für dich eine Priorität werden. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Weil deine Werte deine Prioritäten bestimmen, investiere dein Leben in ewige Werte und vergeude sie nicht für vergänglichen Reichtum. Leben mit Mehrwert. Wisst ihr, dein Leben ist zu wertvoll, um es nur für dich selbst zu vergeuden. Amen.